Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundierte Einblicke, echte Fälle, wissenschaftliche Hintergründe und Gespräche mit spannenden Gästen aus Forschung, Industrie und Pferdewelt. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Für mehr Klarheit und Sicherheit zum Thema Sattel. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sattelpro Podcast. Heute mit dem Thema Science to Practice oder wie wissenschaftliche Fakten in die Pferdewelt transportiert werden. Hierzu habe ich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Wissensvermittlung eingeladen und ich freue mich riesig heute, Conny Röhm, die führende wissenschaftliche Futterberaterin in Deutschland und auch darüber hinaus, hier heute da zu haben, mit ihr zu sprechen. Conny, toll, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Ich glaube, die meisten Zuhörer kennen dich eigentlich sehr gut, deswegen brauchen wir wahrscheinlich nicht viel Worte verwenden, um dich einzuführen. Aber vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu deinem beruflichen Werdegang sagen und wie du Futterexpertin geworden bist und vielleicht auch zu deinen aktuellen Herzensprojekten.
Umfangreich. Also, wie bin ich das geworden, was ich heute bin? Also, grundsätzlich habe ich Pferdewissenschaften studiert und Agrarwirtschaft. Also erst Agrarwirtschaft und dann Pferdewissenschaften on top. Ich bin ein Kind englischer Lehre. Ich habe also in England studiert. Da haben Pferdewissenschaften einen etwas anderen Anstrich, als das hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist. Das heißt, es war etwas länger alles und sehr intensiv. Und von da aus bin ich erst an die Uni gegangen als Dozent. Das war mir zu eng und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist jetzt doch ein paar Jahre her, weil wir feststellen, nächstes Jahr haben wir unser 20-Jähriges hier im Unternehmen. Wow. Und dann habe ich sehr viel Futterberatung gemacht. Das mache ich heute kaum noch tatsächlich, weil da habe ich zu wenig Zeit für. Aber wir haben einfach hier jetzt am Institut, am Tierwissenschaftlichen Institut, machen wir eine Menge Erwachsenenbildung im Pferdebereich hauptsächlich, aber wir machen auch andere Spezies. Das mache ich nicht alleine. Da haben wir ganz viele tolle Dozenten, die hier schon mal dozieren. Und wir machen einfach so viele Veranstaltungen. Das sind fast 300 im Jahr. Da bleibt einfach wenig Zeit für Futterberatung. Ein bisschen mache ich noch, aber ist es tatsächlich gar nicht mehr meine Kernaufgabe, sondern meine Kernaufgabe ist es, Wissen an Pferdebesitzer zu transportieren, so dass sie auch sehr komplexe Sachverhalte verstehen, ohne dabei einzuschlafen. Mhm. Weil das wird natürlich immer dann, wenn es wissenschaftlich wird, kann es auch irre öde werden. Und damit das nicht passiert, das ist meine Aufgabe. Und mein Job ist heute, ich habe eigentlich den geilsten Job der Welt, wenn ich ehrlich bin, weil das unglaublich toll ist, mit so vielen Menschen arbeiten zu dürfen. Mit meinen ganzen Kunden und den Kursteilnehmern, weil da kriegt man einfach wahnsinnig viel mit. Es ist irre spannend und es erfüllt immens.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gerade zum Thema, dass die Zuhörer oder die du unterrichtest, nicht einschlafen. Das ist ja tatsächlich, wie du sagst, gerade wenn die Themen komplexer und schwieriger werden, aber trotzdem auch übermittelt werden sollen, manchmal gar nicht so einfach. Ich habe dich ja schon öfter kennengelernt. Ich hatte noch das große Glück gehabt, bei dir eine Futterberatung haben zu dürfen. Das ist schon viele, viele Jahre her mit meinem Pferd. Du hast mir sehr geholfen damals. Damals ist mir schon aufgefallen, im Vergleich zu vielen anderen Dienstleistern, die ich bis dahin schon hatte, hast du das schon sehr wissenschaftlich gemacht. Also es ging viel um Dokumentieren, um Fotografieren, um Vergleichen und hast mir da auch viele Hausaufgaben aufgegeben. Das fand ich super. Ich komme ja auch aus der Wissenschaft und ich liebe Dokumentieren. Da hast du genau meinen Nerv getroffen. Aber geht ja vielleicht nicht jedem so. Vielleicht sagst du mir mal dein Geheimnis, wie du Menschen am Wissen oder vom Wissen begeistert, so dass sie gerne dranbleiben und eben nicht beim vierten Satz schon wegdämmern.
Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also grundsätzlich glaube ich, dass ganz, ganz viel, was dazu gehört, ist einfach, dass man selber wirklich Interesse an dem Thema hat. Egal, was das für ein Thema ist. Und dass man Menschen mag, weil schlussendlich ist ja mein Kunde nicht das Pferd, also auch, das Pferd ist quasi Corpus Delicti und der Mensch ist mein Kunde und den muss ich mir natürlich einfangen irgendwo, dass ich ihn auch begeistere, sich mit so einem trockenen Thema und auch manchmal so einem beängstigenden Thema auseinanderzusetzen, ohne in Panik zu verfallen oder wie du schon sagst, um einzuschlafen. Und wir haben einfach gerade in der Ernährung die Situation, dass das man, ja, dass es viele Dinge sind, die man nicht direkt sehen kann. Also man kann die Effekte davon sehen, aber was so im Pferd passiert oder wie ein Pferd verdaut oder wie die großen Zusammenhänge sind, das ist halt manchmal ein bisschen komplexer. Und da versuche ich, Nummer eins, Begeisterung zu schaffen, ja, und auch Interesse zu wecken für dieses Thema. Das aber auch nicht so alles so bierernst zu nehmen, weil das ist ja auch was, wo gerade wir hier in Deutschland durchaus ein Thema mit haben, dass wir alles furchtbar ernst nehmen, dass wir eben auch schnell uns verunsichern lassen, dass daraus aus Angst und Verunsicherung natürlich auch so eine gewisse Art von Abneigung dann entsteht. Und da versuchen wir immer ganz weit weg von zu bleiben. Also wir wollen versuchen, oder ich versuche immer da ein bisschen Freude und Spaß zu verbreiten, auch im Lernen selber, denn viele von uns haben ja auch überhaupt eine etwas, ja, vielleicht nicht so die beste Zeit in der Schule gehabt oder auch nicht so den besten Zugang zu Wissenschaft. Und dass das eben auch was Spannendes und was Lustiges sein kann und was ganz Lebendiges, das sind Sachen, die wir immer versuchen oder die ich immer versuche zu transportieren. Einfach auch die Freude am Lernen zu schaffen, auch bei Erwachsenen. Und das ist sicherlich eins der größten Herausforderungen, die ich habe, also Spaß am Lernen bei Erwachsenen zu erzeugen, weil A, Lernen schon sehr lang her ist bei manchen, ja, und B, eben, ja, ganz häufig Lernen so mit Zwang verbunden war. Und das darf es eigentlich gar nicht sein. Und tja, und ich versuche auch immer sehr praxisnah zu bleiben. Natürlich kann ich extrem in die wissenschaftliche Tiefe eintauchen, in so ziemlich jedem Thema, was die Ernährung angeht, bis auf Molekularebene das runterzubrechen und dann können wir da über Enzymaktivitäten diskutieren und so weiter. Das ist ja alles schön, aber vielleicht fängt man erstmal bei der oder ganz praxisnah an. Mhm. Und wir sehen das ja nicht nur in der Ernährung, wir sehen das auch in der Trainingslehre zum Beispiel, dass man natürlich Trainingspläne bauen kann, als würde man dann bei den nächsten Olympischen Spielen starten wollen. Aber das ist ja nicht praxisnah. Das ist einfach Schönfärberei. Und auch da geht der Spaß verloren dann.
Also Spaß, das kann ich mir total gut vorstellen. Unter Druck und Zwang lernt man natürlich total schwer. Aber wie bringst du den Spaß rüber? Also ich kenne Präsentationen von dir, das finde ich immer ganz super. Du bringst ja sehr viel aus dem Alltag. Du bringst ja ganz viele praxisnahe Beispiele, Anekdoten auch. Ich kann mir vorstellen, dass das die Zuhörer immer wieder bei der Stange hält. Hast du gewisse Formate, die du besonders gerne einsetzt, wo du das Gefühl hast, okay, wenn jetzt irgendwie der Wurm drin ist und man guckt in die Gesichter der Zuhörer und denkt sich, oh, wo driften die denn hin? Hast du einen Geheimtipp?
Das passiert mir so selten tatsächlich, dass die wirklich abdriften. Natürlich nach der Mittagspause und dem Fresskoma ist es manchmal ein bisschen schwierig. Tatsächlich glaube ich einfach, dass man in der Erwachsenenbildung, das ist es einfach, ich arbeite mit Erwachsenen, meistens Frauen, und dass man sich einfach von ganz, ganz vielen didaktischen Konzepten sehr weit entfernen muss, weil die ganz häufig zu wenig sind, auch zu wenig versatil und zu starr und auch so gekünstelt. Und ich bin jemand, ich gehe in jeden Kurs und auch in jede Vorlesung schon mit einem Grobkonzept rein. Aber ich überlege mir immer, wenn ich jetzt Fortbildung besuche, was nervt mich am meisten? Was finde ich so unfassbar anstrengend, nervtötend, da habe ich keine Lust drauf. Ich zum Beispiel, ich hasse es, Zettelchen zu schreiben, um die dann auf ein Whiteboard zu kleben. Ich weiß, dass viele Dozenten arbeiten mit so einem Kram und das ist auch alles ganz toll, aber ich persönlich finde es unfassbar und habe da schon keinen Nerv zu. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube auch einfach, dass es da in vielen solchen Konzepten einfach, dass sich viele da gar nicht so wiederfinden. Die machen das mit, weil sie höflich sind, aber nicht, weil es ihnen wirklich was bringt. Ich glaube, in der Erwachsenenbildung brauchen wir genauso wie natürlich im Bereich mit Kindern einfach so ein bisschen Action in der Bildung. Wir brauchen etwas, womit sich die Menschen identifizieren können. Und ich sage auch, also den Leuten, die jetzt bei uns etwas lernen, die bei uns Fortbildung machen, wo wir eben auch über zum Beispiel Erwachsenenbildung mal sprechen. Ich sage immer, ihr müsst eure Konzepte halt auch mal ausprobieren an der schwierigsten Kundengruppe, die ihr finden könnt. Und das sind Spätpubertäre. Das heißt, Spätpubertäre sind, junge Erwachsene, das sind ja keine Kinder mehr, sondern das sind drei Viertel noch Kind, aber ein Viertel erwachsen oder eben zwei Drittel erwachsen und ein Drittel noch Kind. Das ist ganz häufig, dass die einem auch so richtig unverblümt ins Gesicht sagen, was sie nicht mögen. Und das muss man auch aushalten lernen. Das ist total lustig. Ich mache das voll gerne. Also ich bin da immer ganz vorne mit dabei, wenn ich so eine richtig schwierige Gruppe irgendwo sehe, sage ich, oh, gib mir die, ich würde da gerne mal mitarbeiten, weil die wollen ja auch ernst genommen werden. Erwachsene wollen auch ernst genommen werden. Die kommen aber alle von einem unterschiedlichen, von einer unterschiedlichen Insel. Das heißt, jeder kommt so von seiner eigenen kleinen Insel. Jeder hat so seine eigene kleine Realität und da müssen wir erstmal eine Gesamtrealität finden, wo sich auch jeder wiederfinden kann. Und das ist halt ganz unterschiedlich. Und das ist auch das, was ich bei den Kollegen häufig sehe, dass sie eben eine Form des Klientels ganz toll abdecken und den Rest halt gar nicht mitnehmen können. Und ich versuche immer, erstmal sie alle zu verstehen und sie auch ernst zu nehmen sowieso, weil ich Menschen halt mag, deswegen nehme ich sie alle ernst. Nein, aber sie auch zu verstehen und auch mal aus deren Augen etwas zu sehen. Und ich glaube, das ist elementar wichtig, also in der Erwachsenenbildung, genauso wie in der Jugendarbeit, die Welt einfach auch aus deren Blickwinkel zu sehen, anzunehmen auch, nicht zu bewerten. Mhm. Ich glaube, wir bewerten viel zu viel und ich versuche immer erstmal überhaupt nichts zu bewerten, selbst wenn ich was sehe, was mir jetzt auch erstmal nicht gefällt. Ja, und so baue ich im Endeffekt meine Kurse, meine Webinare, meine Seminare, meine Talks, jede Form von Lehraktivität und auch meine geschriebenen Texte, die ja auch eigentlich keinem wirklichen Stil folgen, sondern ich gucke immer, für wen schreibe ich die jetzt. Mhm. Ja. Deswegen sind die so unterschiedlich. Falls sich jemand schon mal gefragt hat, warum das sich so unterschiedlich liest bei mir. Es liegt daran, dass ich erstmal eruieren muss, für wen schreibe ich das jetzt.
Ja, aber das macht natürlich Sinn. Ne? Die Zielgruppe muss natürlich erstmal klar sein, um dann die Inhalte entsprechend dahin aufzubereiten. Jetzt hast du gerade die eine Gruppe der Jugendlichen genannt. Da fällt mir natürlich gleich, ich sag mal, Instagram etc. ein. Also ganz viel Information, ob nun fundiert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber in extrem kurzer Zeit. Also Aufmerksamkeitsspanne wird, ich merke das ja selber, immer, immer kürzer, nicht nur bei den Jugendlichen. Ja. Es schwappt auch zu den Erwachsenen rüber bis hin zu den Älteren. Hast du das Gefühl, manchmal da an Grenzen zu stoßen oder mehr Entertainer als wirklich Wissenschaftler sein zu müssen, um die Leute dort wieder abzuholen, weil nach 30 Sekunden vielleicht schon mal Luft raus ist? Oder hast du gar nicht so die Erfahrung gemacht?
Nein, also was richtig ist, ist, dass wir einfach heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne einer Erbse haben. Und das ist ja eine Entwicklung, die jetzt meine Generation hat und auch die Folgegenerationen. Ich bin jetzt Mitte 40 und alles, was jetzt jünger ist und in dem Bereich, die denken einfach anders. Und ich sehe das nicht als Bedrohung, ich sehe das als Herausforderung, weil es ist nichts, was wir aufhalten können, es ist nichts, was schlimm ist per se, es ist nur etwas, was anders ist, als wir das vielleicht noch aus Jugendzeiten oder Kinderzeiten kennen. Und ich finde das natürlich insofern eine Herausforderung, als dass wir jetzt ja nicht nur eine sprachliche Herausforderung haben, wie wir die sonst hatten. Also dass die jüngeren Generationen ihre eigenen Jugendsprachen haben. Wir hatten die auch. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch ich hatte eine Jugendsprache. sie haben also nicht nur eine Jugendsprache, sondern sie haben auch andere Kommunikationswege und Geschwindigkeiten. Und ich denke, das ist natürlich ein Segen und ein Fluch. Der Fluch für denjenigen, der das nicht erfassen kann, dass wir eben eine andere Form der Lehre entwickeln müssen. Mhm. Aber wir sollten uns eben auch nicht davor fürchten. Im Gegenteil, ich sehe ein unglaublich großes Potenzial für diese Generationen, die da jetzt kommen, was Bildung angeht, was Wissenschaft angeht und was auch den Level der Wissenschaft angeht, weil sie an einem völlig anderen Punkt ansetzen und eben auch eine andere Form von Informationsverarbeitung lernen müssen. Wir kommen ja noch aus der Generation Bücher. Ja, ich meine, das Internet ist in meiner Jugend ja im Endeffekt auch, in meiner Kindheit, Jugend aufgekommen. Und ich bin Gott sei Dank gesegnet gewesen mit einem Vater, dem es frühzeitig wichtig war, dass ein Computer im Haus war. Dass also die ersten PCs oder Personal Computer, wie man die damals noch nannte, so einen hatten wir im Keller stehen. Und ich bin schon damit aufgewachsen. Und das ist eben der Beginn dessen gewesen, was wir heute haben. Und jetzt haben wir soziale Netzwerke. Wir haben diese unglaubliche Informationsflut, aber eben auch diese unglaubliche Fähigkeit, sich Informationen zu suchen. Und in dieser Geschwindigkeit bringt das uns natürlich jetzt in die große, Situation oder auch in die Herausforderung, dass wir, die jetzt Wissen vermitteln möchten, eben eine Konkurrenz haben namens KI. Aber die kann natürlich Leute, die jetzt wirklich sich tief mit verschiedenen Materien befasst haben, niemals ersetzen. Mhm. Das heißt, es ist keine wirkliche Bedrohung, sondern es ist einfach nur eine Verschiebung der Kompetenz. Und die junge Generation, die muss einfach lernen, A, mit solchen Technologien umzugehen, auch kritisch zu bleiben, ja, selber zu denken, trotz allem, weil so gut die künstlichen Intelligenzen sind und auch die Informationsfluten sind, ja, so gut muss eben auch derjenige sein, der sie nutzt. Ich habe neulich eine ganz interessante Diskussion darüber mit Lehrkräften gehabt tatsächlich, und zwar Unterstufe bzw. Grundschule, Unterstufe, Oberstufe. Und da war der also es war tatsächlich ganz unterschiedlich, wie das aufgenommen wurde. Und ich fand es sehr interessant, auch natürlich so Töne zu hören wie, na, da müssen wir die Latte einfach höher heben. Und das ist korrekt. Man muss die Latte einfach höher heben, weil die Information an sich, die ist heutzutage überall zugänglich. Sie zu verstehen und sie einzuordnen, das ist im Endeffekt die Aufgabe der Lehre, egal ob mit Kindern, mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen.
Ja. Ne?
Und dann sind wir auch, oder dann lässt es sich auch breiter aufstellen, auch was Entwicklung von Wissen angeht. Also ich sehe da ein immenses Potenzial. Ich habe auch keine Angst. Überhaupt keine. Im Gegenteil, ich habe richtig Bock drauf.
Das macht wieder richtig Spaß.
Ja.
Ja, das ist doch toll. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das Ding, dass viele Pferdebesitzer vor allem auch, wenn wir nochmal in die Praxis gehen, sich ja natürlich Wissen mittlerweile von überall herholen können. Die Frage ist natürlich, wie fundiert ist dieses Wissen? Und vor allem auch die Filterung dann. Wie können die Pferdebesitzer selber das gute Wissen vom vielleicht eher Pseudowissen unterscheiden? Also da kann ich mir vorstellen, bei dieser Informationsflut, dass oft auch Überforderung herrscht. Und wenn man jetzt ein ganz konkretes Thema wie zum Beispiel Anweiden im Frühjahr,
ja, ne?
Klassiker. Oder Klassiker, mein Pferd ist zu dick, sich darüber informieren will, dann wird man ja überflutet
total
von Informationen. Was schlägst du vor? Also ohne jetzt direkten Dienstleister zu suchen, wie sollten aus deiner Sicht Pferdebesitzer mit dieser Informationsflut umgehen? Oder ist es gar nicht möglich, sich da wirklich in diesem Dschungel zurechtzufinden, ohne noch jemanden aus dem Expertenkreis dazu zu rufen?
Ja, die Frage ist ja auch mit dem Expertenkreis, auch da müssen wir im Ernährungsbereich ganz ehrlich sagen, da ist ja nichts wirklich gesetzlich geregelt oder geschützt. Da gibt es keine Qualitätskontrolle und da gibt es natürlich auch ganz wirres Zeug, was da auf dem Markt kursiert. Da gibt es Mythen über Mythen und teilweise sind die so absurd, die sind schon wieder lustig. Und natürlich ärgern mich solche Mythen auch manchmal, weil ich denke, da wird sehr viel Pferdeleid mit produziert und dann wiederum können wir manche Sachen einfach nicht aufhalten. Es hat es immer gegeben. Die Quacksalberei hat es immer gegeben in allen Jahrhunderten. Ja, wir finden immer jemanden, der irgendwo so eine Wunderlösung oder ähnliches präsentiert, weil das so sind Menschen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es für Pferdebesitzer ganz wichtig ist, a, kritisch zu hinterfragen, woher kommt diese Information. Und da müssen wir eben auch verstehen, wie Google oder die KIs oder ähnliches, wie die alle, also diese ganzen Suchmaschinen funktionieren, nach Häufigkeit und wer hat das beste SEO-Marketing am Ende. Und ganz genau schauen, wer gibt diese Informationen heraus, was hat derjenige für ein Background. Und da müssen wir eben auch heutzutage ganz genau hingucken. Denn wir sehen ja auch die Problematik, dass wir sehr viele, also gerade in unserem Bereich, sehr viele Fachfremde haben, die eigentlich in dem Bereich keinerlei Fachkompetenz haben, die keine Ahnung, einen Doktortitel in Philosophie haben und Prosa auseinandergepflückt haben und jetzt halt sich in dem Bereich tummeln. Und das müssen wir einfach ganz genau anschauen. Was ist das für jemand? Was hat der für eine Vita? Ist das wirklich jemand, der vom Fach ist? Wie viel Praxis hat der? Oder erzählt der nur Nonsens? Oder erzählt der irgendwas? Ne? Und da müssen wir eben ganz genau schauen, wer ist der Autor dieser Information? Was ist die Quelle der Information? Ist das wirklich so zuverlässig? Oder ist derjenige eigentlich vor allem mit einem Verkaufsinteresse unterwegs? Denn da haben wir es ja auch, das kommt ja als nächstes noch mit dazu, möchte derjenige eigentlich was verkaufen? Ja, und hat dann natürlich zu seiner Horrorgeschichte gleich noch die passende Wunderlösung parat. Und ich meine, das ist, wollen wir, ne, die müssen auch überleben, die müssen ja auch irgendwie ihre Altersvorsorge ansparen und so weiter. Aber trotzdem würde ich dazu raten, sehr kritisch zu sein, überlegt zu sein und auch bevor ich dann ins Handeln komme, erst nachzudenken, welche Qualität hat diese Information tatsächlich. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Pferdebesitzer tun sollte. Das Gleiche bei der Auswahl seiner Dienstleister. Wer ist das und wo kommt derjenige her? Was hat der für eine Ausbildung? Was hat der für Referenzen? Oder ist der eigentlich nur eine Marketingblase?
Ja, das ist ja aber manchmal gar nicht so einfach herauszufinden. Also natürlich kann man die Leute fragen oder Homepage sich anschauen und gucken, aber oft ist ja dann auch gar nicht so einfach, wenn die Leute dann vor einem stehen, wirklich zwischen einer Meinung und echtem Wissen unterscheiden zu können. Ne?
Genau.
Natürlich, Verkaufsinteresse, das kann man dann schon erspüren vielleicht, wenn sofort der Futtersack um die Ecke steht oder der neue Sattel irgendwie im Auto, ach, ich habe da zufällig was. Aber ja, häufig ist das ja auch wirklich gar nicht so einfach. Und da ist sicherlich dann auch die Aufklärung bis hin zum Pferdebesitzer einfach ganz essentiell. Zum Thema, ja, Quacksalber, das ist ein schönes Wort, das habe ich lange nicht mehr gehört.
Ich mag Wörter.
Ja, das weiß ich.
Ich mag auch Wörter.
Ich habe kürzlich ein Wort von dir gehört, das ist so heiß. Popometer.
Das Popometer.
Das habe ich mir gemerkt. Das höre ich jetzt immer, wenn ich reite.
Ja.
Das Popometer, was sagt es denn? Aber das ist ein bisschen off-topic. Ja. Aber nochmal zurück zu den Quacksalbern und dem Hokuspokus, der ja auch sehr oft als wissenschaftlich fundiert verkauft wird. Vorhin hast du über Mythen gesprochen. Fällt dir da vielleicht was ein aus deiner Richtung? Was ist vielleicht momentan oder so ein ganz klassisches Mythos, was man eigentlich entlarven kann durch wissenschaftliche Belege?
Oh, da gibt es ganz viele. Also das beginnt von der Stoffwechselstörung als Allgemeinplatz zu irgendwelchen Schuppen, die ganz schlimm seien, über die Darmsanierung, die man machen muss, die Leberentgiftung, die man machen soll. Tja, was hätten wir denn noch anzubieten? Ach, es gibt hunderte solcher Mythen. Tatsächlich haben wir so Stück für Stück in unseren Adventskalendern machen wir immer Mythen-Bingo. Und tatsächlich gehen mir also nie die Themen aus. Also da findet man wirklich immense Mengen. Und was haben wir denn noch? Blausäure in der Möhre war mal ganz heiß eine ganze Weile. Oder ja, die Hufrehe, die ausgelöst wird durch was auch immer, gerade modern ist. Und natürlich überall steckt ein bisschen Wahrheit manchmal in solchen Sachen. Aber es ist, also das, was so draus konstruiert wird, ist manchmal schon sehr weit hergeholt. Und da, ja, immer dann, wenn entweder Forschung nicht ganz verstanden wird oder wenn einfach erstmal was behauptet wird, dann entstehen die natürlich.
Ja, und häufig wird ja auch, also das fällt mir immer mehr auf, werden ja auch so einzelne Sätze vielleicht sogar wirklich aus wissenschaftlichen Publikationen herausgenommen und weil die halt gerade gut passen, dann in den Marketing-Slogan gepackt. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, schwierig, weil natürlich ist da eine wissenschaftliche Thematik dahinter in dem Sinne, aber eigentlich völlig aus dem Kontext gerissen.
Ja.
Ne? Und das macht es natürlich dann wiederum sehr schwierig auch zu differenzieren, ne, wenn man dann so jemanden vor sich hat.
Definitiv, aber da muss man gar nicht so weit gucken, das ist auch nicht mal mit Verkaufsinteresse, da müssen wir leider auch hier und da mal einen Blick werfen auf die deutschen Pferdezeitschriften, die jetzt in den letzten Jahrzehnten sich durchaus den einen oder anderen Klopper mal geliefert haben, indem sie also Publikationen genommen haben und die nicht richtig verstanden haben und dann kam es da wirklich auch zu Rückschlüssen und auch zu Headlines, also zu großen Überschriften und schockierende Nachrichten, die eigentlich so gar nicht in dieser Publikation drinstehen, sondern die halt so ein Nebensatz waren oder auch so eine ein Nebenergebnis, was aber eigentlich keine wirkliche Aussagekraft hat, nur was eben auch eine rein statistische Angelegenheit sein können oder auch meistens war, die aber jetzt in der praktischen Applikation keinerlei Gewicht hat. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass wir wirklich viele Dinge manchmal glauben, die einfach so pauschal gar nicht sein können.
Ja, ja, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also das kommt mir sehr bekannt vor. Nicht umsonst versucht man ja auch in den Publikationen immer wieder den Konjunktiv zu benutzen. Ne?
Genau.
Es gibt Dinge, die kann man einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen und dann darf man das auch nicht behaupten. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu den Pferdebesitzern. Wenn du jetzt als Berater so vor einem Pferdebesitzer stehst, es gibt ja im Prinzip verschiedene Ansätze, Wissen zu kommunizieren. Man kann sagen, okay, ich weiß, was dein Pferd braucht und ich präsentiere dir hier die Lösung. Oder eben andersrum zu sagen, wir gehen das Ganze von der Basis an und ich erkläre dir, was sozusagen die Bedürfnisse deines Pferdes sind und vielleicht kommen wir gemeinsam auf eine Lösung. Wie gehst du sowas an? Also ich sag mal ganz klassische Futterberatung. Weil das hat ja im Prinzip ein bisschen, könnte ja ein bisschen wie ein Fass ohne Boden sein, wenn man mal irgendwo anfängt.
Ja.
Und so ein Termin ist ja dann doch endlich.
Ja.
Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, je weniger man in die Tiefe geht, desto mehr muss man im Nachhinein aufklären oder erklären, wenn dann vielleicht die Ergebnisse nicht die sind, die der Besitzer erwartet hat.
Ja, also grundsätzlich muss man immer von beiden Seiten kommen. Ich muss immer sehen, was bringt der Pferdebesitzer mit an Wissen. Und wo sind die Lücken vielleicht? Wo sind auch vielleicht Glaubenssätze, die an sich so in dieser Form eigentlich nicht realistisch sind? Das haben wir ja auch manchmal, dass das Pferdebesitzer Sachen glauben, die gar nicht wirklich so sind. Aber das ist einfach dann auch historisch gewachsen und die haben das irgendwann auch so mal gelernt. Das ist die eine Seite. Dann habe ich natürlich da ein Pferd stehen in einem Stallsystem und da muss ich in der Beratung natürlich auch ganz klar gucken, was ist denn hier machbar? Und was braucht das Pferd? Ist das so in dieser Haltungsform realisierbar, wie das vielleicht Sinn machen würde? Und dann führen gleichzeitig viele Wege nach Rom. Es gibt nicht die beste Lösung. Es gibt für viele Probleme viele Lösungen oder Workarounds oder Dinge, die man schon mal verbessern kann. Und manchmal sind das eben auch Dinge, die sich erst über Jahre entwickeln müssen, wenn es ganz arg ist. Und wo ich auch in der Beratung sagen muss, es braucht halt auch, bis der Besitzer das verstanden hat und auch umsetzen kann. Also manchmal ist das Verstehen da, aber sie können es nicht direkt umsetzen. Oder es ist halt so ein Glaubenssatz, der so tief eingebrannt ist und bis da ein Verständnis und auch ein Bedürfnis ist, das tatsächlich in der Praxis zu verändern, das kann brauchen. Und auch wenn einem das schwerfällt, dass man da wegfahren muss und sagen konnte, wir sind nicht da, wo wir eigentlich hätten sein müssen, das muss man auch in der Beratung und auch in Kursen aushalten können. Nur das ist halt so. Es muss so eine goldene Mischung sein. Wir brauchen in der Beratung sicherlich ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Erklären. Aber ich muss da ja auch erstmal ein Gespür dafür kriegen, wen habe ich da gegenüber sitzen? Also von welcher Insel kommt derjenige gerade? Wie sieht seine Insel aus? Und was weiß derjenige? Was glaubt derjenige? Was kann derjenige schon? Und ich versuche auch gerade die Beratung auch immer erstmal so aufzubauen, dass ich eine ganze Weile zuhöre, dass ich auch wirklich erstmal erzählen lasse vom Pferd, kenne ich das Pferd ja gar nicht und versuche dann immer so viel Informationen wie möglich abzugreifen, ohne direkt auch danach zu fragen. Doch fragen muss ich schon, aber es soll ja kein Verhör werden. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und je mehr derjenige mir auch von sich verrät, desto eher kann ich auch einschätzen, an welchem Punkt setze ich da an. Und dann ist es eben die Frage, was habe ich für eine Kommunikationsbasis dann da? Wie kann ich es demjenigen erklären, ohne ihn zu überfordern, auch zu wirklich platt zu reden? Weil das ist nicht Sinn der Sache. Und das sehen wir auch bei unerfahrenen Beratern schon mal, dass die Leute wirklich völlig überfordern. Und ich versuche das immer zu vermeiden. Mir passiert das auch schon mal. Also das ist nicht so, dass auch mir das mit so viel Beratungspraxis, dass mir das nie passieren würde. Das passiert mir auch in Kursen schon mal, dass ich jemanden zwischendurch verliere, weil der einfach nicht mehr folgen kann. Und das tut mir immer furchtbar leid, weil es ist ja mein Fehler. Es ist ja nicht deren Fehler, es ist ja meiner. Es ist nicht so, dass derjenige zu blöd ist, sondern ich habe es nicht gut erklärt. Ich glaube, da müssen wir einfach verstehen, dass in der Dienstleistungsbranche wir Dienst leisten. Und Dienstleisten hat eben was damit zu tun, meinem Gegenüber das Ganze so zu kommunizieren, dass ein Mehrwert entsteht. Ja, also die Dienstleistung ist ja Wissensbeschaffung oder Wissensschaffung. Natürlich haben wir auch schon mal Kunden oder habe ich auch schon mal Kunden, wo es das Beste ist, wenn man denen einen ganz engen Rahmen steckt. So, jetzt machst du das und jetzt machst du das und dann machst du das und sonst machst du nichts. Und das ist manchmal notwendig. Es gibt so Situationen, da muss man das machen. Und es gibt Situationen, wo ein ganz großer Teil einfach solcher Hilfestellung daraus besteht, die Leute zu motivieren, sich fortzubilden, weil die eigentlich alles schon mitbringen, was sie brauchen. Ja, den fehlt nur noch so ein bisschen Wissen. Das kann ich aber in der anderthalb Stunden Beratung dann im Zweifel nicht vermitteln. Weil es sind halt nur anderthalb Stunden und ich muss das Pferd noch angucken in aller Ruhe. Ja. Und dann versuche ich dann eher zu motivieren, dass dann noch tieferes Wissen selber angeeignet wird, weil sie es können und weil sie es eigentlich auch wollen, aber vielleicht nicht wissen, wo und so weiter. Und alles, was dazwischen ist, natürlich auch. Ich kann auch nicht sagen, dass es da eine Tendenz gibt, dass sich das jetzt in den letzten 20 Jahren verändert hätte. Sondern die Menschen sind eigentlich alles in allem zwar tendenziell immer mehr, also gerade die Pferdebesitzer sind immer besser gebildet. Es wird ja immer behauptet, wir haben immer weniger Pferdeleute. Das glaube ich nicht. Wir haben vor allem ein unglaubliches Interesse. Das war einfach vor vielen Jahren noch nicht so intensiv. Und das ist auch ein positiver Nebeneffekt der sozialen Netzwerke.
Das stimmt, ja. Und gleichzeitig, ein Pferdebesitzer kann ja auch, also genau wie die Dienstleister selber, nicht alles wissen. Es sind ja oft so viele Facetten. Es sind ja so viele, ich sag mal, Puzzleteile, die da ineinander greifen. Also ich denke da gerade an ein Beispiel aus meiner Sattelpraxis. Wenn ich zu einem Kundentermin komme und die Leute auch immer erstmal so ein bisschen erklärend anatomische Strukturen ihnen zeige, ne, je nach Interesse natürlich, kommt dann irgendwann der Moment, der Sattel wird angepasst, es funktioniert soweit. Und nach ein paar Wochen oder Monaten passt irgendwas nicht. Und das ist dann der Moment, wo ich dann wieder gerufen werde und meine Dienstleistung möglicherweise in Frage gestellt wird. In der Zwischenzeit hat sich das Pferd aber enorm verändert. Es ist zum Beispiel viel dünner geworden. Ja, und dass dann der Sattel nicht mehr korrekt passt, das ist natürlich klar. Gerade beim Thema dünner ist es dann natürlich häufig so, dass wir auch dann weniger Muskulatur haben und gerade dann der Bereich hinter der Schulter auch so ein bisschen einfällt, die Kuhlen entstehen. Und das ist ja dann oft dieses, ich sag mal, Vorurteil, oh Hilfe, eine Kuhle, der Sattel passt nicht mehr. Und der Sattel ist schuld an dieser Kuhle. Dass das Pferd aber mittlerweile, ich weiß nicht, 15, 20 Kilo abgenommen hat, aus welchen Gründen auch immer, wird gar nicht gesehen. Und das macht mich dann oft so, ja, wie soll ich sagen, so hilflos in dem Moment, weil ich das Gefühl habe, ja, aber du siehst doch, dass dein Pferd viel dünner geworden ist. Hm. Also ich kann natürlich dann im Nachhinein den Pferdebesitzer aufklären, schau, ich habe Messungen gemacht, ich habe das Pferd fotografiert, wir können das jetzt gemeinsam angucken, aber das musst du doch eigentlich selber sehen. Und da frage ich mich, wo setzt in der ersten Beratung, also wo hört die Aufklärung auf? Also man kann ja auch nicht alles irgendwie im Vorhinein prognostizieren oder auch aufklären, manchmal dann eben auch erst hinterher, ne?
Ja. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man alles dokumentiert, weil da ist der Pferdebesitzer eben auch in der Situation, dadurch, dass er das Pferd jeden Tag sieht. Und ich mache mich davon nicht frei. Ich sehe meine Pferde auch fast jeden Tag. Und dadurch, dass man das Pferd das jeden Tag sieht, fällt einem das manchmal nicht auf. Ja. Und ich dokumentiere auch, wenn wir Beratung machen, dokumentiere sehr, sehr viel. Auch sehr viel, was die Krankheiten angeht, die Empfindlichkeiten, sonstige Verhaltensformen und Weisen. Und das sind ja auch schleichende Prozesse. Es ist ja nicht so, dass Verhaltensweisen oder auch Effekte von jetzt zum Beispiel Gastrointestinalerkrankungen von heute auf morgen verschwinden und pop sind die weg, sondern dass den Leuten das manchmal durch dieses Schleichende nicht so wirklich auffällt und dass sie dann eben auch unzufrieden sind, weil es ist ja noch nicht wie auch immer, das hat sich jetzt was anderes ergeben. Das kenne ich also aus der Praxis auch. Und wenn wir aber eine vernünftige Dokumentation haben, dann können wir sagen, aber guck doch mal, wo wir hergekommen sind. Das ist doch schon toll, wo wir jetzt sind. Ja. Natürlich hat die Dokumentation immer natürlich auch die Seite, dass wenn halt wirklich was in die falsche Richtung sich entwickelt, dass ich als Berater dann natürlich auch sofort in Wallung kommen muss und sagen muss, oh lala, warum entwickelt sich das denn in die falsche Richtung? Mhm. Ne? Da müssen wir halt nochmal gucken. Auf der anderen Seite sind wir ja nicht vor Ort jeden Tag. Das heißt, man sieht das Pferd und wir sind ja nicht da. Das heißt, es kann auch dann nochmal andere Außenfaktoren haben, die wir ja gar nicht unter Kontrolle kriegen oder haben können. Und es ist so ein goldener Mittelweg, den man da einfach auch finden muss und wo man dann, glaube ich, auch durch ein vernünftiges Erklären und Dokumentation auch sensibilisieren kann, was denn zum Beispiel zu tun ist. Ja, wenn zum Beispiel irgendwas nicht mehr läuft oder wenn das Pferd auffällig wird oder es wird zu dünn oder zu dick oder der Sattel passt nicht mehr. Aber diese Übertragungsleistung, die ist und einfach manchmal nicht da. Und ich glaube, wie gesagt, weil die Leute die Pferde jeden Tag sehen. Ich habe so einen Fall tatsächlich auch mal beobachtet mit einem Maßsattel von der großen deutschen Maßsattlerei. Der Sattel wurde aufgemessen im November. Es ist ein Maßsattel, der dauert 3 Monate, bis der geliefert wird. Das Pferd war zum Aufmessen 4 Jahre alt. Und dann kam der Sattel 3 Monate später, mitten im Winter. Dann hatten die auch nicht so richtig Reitplatz, Reithalle. Und bis sie dann wirklich ans Reiten gekommen sind mit diesem Maßsattel, war es Ende März, Anfang April. Mhm. Ja, das ist 5 Monate später und dann war der Sattler schuld. Das ist natürlich Nonsens. Wir haben ein junges Pferd in der Vollentwicklung und einen Winter, wo einfach nur gefüttert, aber nicht geritten wurde. Mhm. Und dann kann der Sattler einfach nicht schuld sein. ist unmöglich.
Danke.
Und, ne, aber das ist auch so, das ist ein typisches Beispiel und ich habe mir das angehört und dachte so ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass dieser Sattler da jetzt, also war ein Tip-Top-Maßsattel, der sah schick aus und ich glaube auch, dass sie den sehr korrekt aufgemessen haben, ja auf den Vierjährigen und nicht auf den Fünfjährigen. Ja. Ne? Ja. Und gut, das ist natürlich dann schwierig.
Ja. Da kann man natürlich gleich schon auch jetzt als Sattler so ein bisschen den Prozess begleiten, ne, und sagen, also es ist ja klar, was jetzt die nächsten Monate passiert, das Pferd wird sich noch entwickeln und es kann sein, dass, also da könnte man vielleicht schon präventiv ein bisschen arbeiten. Und gleichzeitig finde ich das so wertvoll, wenn drumherum um die eigene Dienstleister auch andere Dienstleister sind, die, ich sag mal, den Blick auch so ein bisschen öffnen, oder? Und eben nicht nur ihr eigenes Feld sehen und da die coolen, das ist der Sattel, ganz klar. Ja. Oder das Pferd ist zu dünn, das ist der Futterberater, ganz klar. Und weil es einfach so vielfältig ist und alles miteinander eigentlich zusammenhängt.
Oder? Genau, genau.
Und umso wichtiger eigentlich auch die Vernetzung unterhalb oder innerhalb der Dienstleister selber. Ja. Ne? Werfen wir noch einen Blick auf die Dienstleister selbst. Also wenn man dann selber als Dienstleister sich fortbilden kann, gibt es ja auch mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten, gerade ich sag mal auf dem freien Markt, wenn man jetzt nicht ein ganzes Studium anfangen möchte. Was sind deine Tipps, deine Vorschläge? Woran erkennt man ein Institut, dass es eine passende Tiefe hat, einen guten wissenschaftlichen, fundierten Background. Manche bieten ja, ich sag mal, Schnupperkurse an. Ob man das jetzt in einer Stunde dann schon mitbekommt, ist die Frage. Ja. Sind das nur die Referenzen? Sind das die, ich sag mal, fertig ausgebildeten Dienstleister, die aus diesen Schulen kommen, die man sich anschaut? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Auf was sollte man achten, wenn man selber Dienstleister ist und eine weitere Ausbildung vielleicht sogar oder auch Fortbildung oder längere Fortbildung machen möchte?
Tja, also grundsätzlich glaube ich, und da achten wir hier am Institut auch drauf, an Transparenz. Es muss, egal was das für eine Fortbildung, einfach ganz klar oder relativ schnell zu klären sein. Selbst wenn es nicht auf der Webseite ist, aber auf Nachfrage oder in den Unterlagen, die normalerweise verschickt werden. Wer ist das? Wer doziert da? Ist das live? Ist das online? Sind das Videos? Habe ich Interaktion? Habe ich Live-Ausbildung? Es gibt einfach auch Dinge. Ich meine, jetzt bin ich natürlich sehr, sehr, oder habe es einfach mit meinen Themen. Viel davon kann online doziert werden, muss aber trotzdem live doziert werden, weil man kann manche Dinge einfach nicht online transportieren. Zum Beispiel, ich finde es total irritierend, wenn ich ja so Ausbildung, Fortbildung zum Tierphysiotherapeuten online sehe. Das geht nicht. Also das sind einfach, klar, ein paar Sachen kann man da sicherlich online machen, aber das ist doch ein Beruf, der hat was mit Anfassen zu tun und mit physikalischen, tatsächlich greifbaren Dingen. Sicherlich kann man Einzelaspekte da sicherlich online dozieren, aber wenn ich weiß, das sind alles nur Videos und ich als Teilnehmer klicke ich mich dann durch ein Video nach dem anderen, ist das aus meinen Augen unseriös. Mhm. Und das heißt, ich muss sehen, was ist da, also generell, wer doziert da, wie wird doziert, ist das live, ist das online, ist das mal ein Video, sind das Präsenztage oder Präsenzstunden oder was auch immer. Wenn da keine Praxisblogs mit dabei sind, die irgendwie geartet sind, finde ich das für all diese dienstleistenden Berufe höchst, höchst schräg. Mhm. Und das habe ich, also nee, es geht einfach nicht. Und es steht und fällt mit der Praxis. Dann will ich wissen, wie gesagt, wer doziert da, was haben die für Qualifikationen, finde ich da irgendwas über diese Personen? Gibt es ein Qualitätsmanagement in diesen Firmen? Und Qualitätsmanagement heißt für mich auch tatsächlich, dass mal geschaut wird, was passiert in diesen Vorlesungen, wonach wird das ausgewählt, wie werden die Dozenten für solche Fortbildungen ausgewählt, wer wählt die eigentlich aus, ist das jetzt der billigste, den ich einkaufe, ist das der mit der größten fachlichen Kompetenz oder ist das der beste Dozent, den man finden kann? Und ich bin da sehr, sehr genau, also bei uns jetzt hier im Institut, die sind handverlesen. Es ist höchst ungewöhnlich, dass ich jemanden nicht kenne und nicht mindestens in zwei anderen Vorlesungen mal gesehen habe, aus Gründen, ne? Weil wir haben auch unsere Erfahrungen sicherlich mit solchen Sachen mal gemacht, aber das ist viele Jahre her. Das heißt, ein Qualitätsmanagement muss einfach sein, live oder beziehungsweise es muss ganz klar sein, wie viele Stunden sind das auch. Und gerade wenn man noch ein neues Feld mit dazu nimmt, muss man ja verstehen, das ist ja ein neuer Beruf. Also baut mich diese Fortbildung so auf, dass ich zumindest ein Berufsanfänger bin. dass ich mich also langsam nach dieser Fortbildung in diesen Bereich reinarbeiten kann. Viele Teilnehmer erwarten natürlich auch, und das finde ich ganz irritierend, dass man, wenn man jetzt ein komplett neues Feld lernt, wie jetzt Physiotherapie, Hufe, Ernährung, was auch immer, dass man danach voll der Held vom Feld ist. Nein, man ist ja ein Berufsanfänger, ihm fehlt man, die Praxis kommt dann ja erst noch. Ne? Mhm. Das ist aber ein Problem unserer Zeit, weil wir also da einfach sehr wenig Respekt vor Praxisarbeit haben. Und die Praxis ist aber hinterher das, was die Spreu vom Weizen trennt. Aber grundsätzlich ist wirklich die Frage, was steht denn dahinter? Und wir haben gerade, ich meine jetzt gerade seit Corona, schießen die Akademien und Institute wirklich wie die Pilze aus dem Boden. Auch das sehe ich relativ sportlich, weil die Qualität ist am Ende des Tages ja auch entscheidend, ja, für ein Fortbestehen im Markt. Aber da finden wir auch wirklich, wirklich ganz, ganz gruselige Sachen, ja, wo auch nicht mal bewusst wird und auch viele dieser Anbieter sind sich gar nicht bewusst, dass sie, je nachdem, was sie da machen, auch unter das Bundesbildungsgesetz fallen. Da haben die noch nie was gehört. Ja, und wenn das alles nicht klar ist, ja, was, wo auch in welchem gesetzlichen Rahmen man sich da bewegt, in welchem Fortbildungs- und Ausbildungsrahmen wir uns da in Deutschland, Österreich und der Schweiz tummeln dürfen müssen können, dann würde ich auch die Finger davon nehmen. Und dann wäre mir auch so ein Fernuni-Prüfsiegel erstmal wurscht, weil auch das ist am Ende des Tages keinerlei Qualitätssiegel über den Inhalt. Habe ich da aber jemanden, einen echten Menschen, der mir auch sehr viel was zum Inhalt erzählt oder wo man einfach sagen kann, ja, das ist für mich auch greifbar. Das wäre, glaube ich, etwas, wonach ich auch schauen würde. Ja. Und wir machen das hier auch wirklich ganz offensiv. Meine Kurse kennen sich alle untereinander. Alle. Mhm. Wir machen da überhaupt, wir haben da gar keinen Zaun oder eine Hürde oder so, dass sie sich irgendwo suchen müssen, sondern wir haben hier einen internen Bereich und alle Teilnehmer, die jemals hier waren und alle kommenden, also die jetzt schon quasi in den nächsten Jahrgang reingehen, die haben alle Möglichkeiten, sich miteinander auszutauschen, über alle Themen. Toll. Ja. Und das finde ich elementar wichtig. Und die dürfen auch mit mir streiten übrigens. Das finde ich ganz toll, wenn die mit mir diskutieren. Ich finde das mega.
Ja, das fördert natürlich das kritische Denken oder auch das Hinterfragen. Also ich finde das selber immer total wichtig, den Studenten oder dann eben auch im Endeffekt sogar den Pferdebesitzern eigentlich jedes Mal mitzugeben. Denkt nach, denkt selber, hinterfragt kritisch. Ja. Nehmt das nicht alles so für die bare Münze. Ja. Das vieles davon kann unwahr sein.
Ich mache das auch tatsächlich bewusst. In meine Vorlesung meiner Schüler baue ich je nach Thema immer mal so ein Blooper ein. Das heißt, so ein hanebüchene Behauptung.
Mal gucken, ob es einer merkt.
Ja, das ist immer, ja, und super. Am Anfang, das ist immer ganz süß, dann sind die, gerade wenn die Jahrgänge frisch angefangen haben, dann sind die immer so ganz ehrfurchtsvoll. Und dann irgendjemand fragt so, ist das denn richtig? So ganz leise.
Immerhin fragt
aber das braucht manchmal ein paar Wochen, ne? Und dann kriegen die von mir jetzt Hausaufgabe, so jetzt guckt ihr euch die Vorlesungen der letzten Wochen nochmal an. Also die letzten 10 oder so, meistens sind es so 10, bis es wirklich auffällt. Und und dann fällt denen wirklich das ein, so, ja, das ist doch Nonsens, was da steht. Ja, richtig, ist Nonsens. Hinterfragt doch mal, was die Olle Röhm euch erzählt. Und das ist immer saukomisch. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, ist natürlich nie wirklich so, dass es Schäden bringen kann, selbst wenn es einer eine Weile glaubt. Aber grundsätzlich zwinge ich sie dann wirklich auch zu hinterfragen. Und ich finde das immer sehr, sehr, sehr gut, wenn sie was hinterfragen. Und ich bin aber auch zum Beispiel jemand, ich habe überhaupt keine Angst davon zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wenn da ein Thema ist, ich habe ja sehr viele Tierärzte auch immer bei mir in den Kursen sitzen. Und das sind einfach Fachgebiete, wo ich als Pferdewissenschaftler keine Ahnung von habe. Null Plan, weil es überhaupt nicht in mein Feld fällt. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, ach ja, oder dass ich mal eine Studie übersehe und die halt noch nicht gesehen habe und die ist mir durchgerutscht, keine Ahnung. Und dann kommt einer meiner Schüler um die Ecke, hast du schon gelesen? Ich so, nee.
Ja, super. Aber das ist ja ein tolles Kompliment, wenn die Schüler das dann selber vorbeibringen.
Ja,
da hat jemand mitgedacht.
Das machen die bei mir, also da motiviere ich sie auch zu und die sind da auch sehr, sehr unterschiedlich aktiv natürlich. Aber es hilft ja der Gemeinschaft und mir ist diese Gemeinschaft elementar. Auch diese Beratungsgemeinschaft, die wir da haben, das sind auch Leute dabei, die ich nicht fortgebildet habe. Die kommen von woanders. Und auch die sind uns immer herzlich willkommen. Einfach, weil nur die große Gruppe im Endeffekt wirklich, ja, wirklich stark ist. Alleine kann man das nie so darstellen wie in der Gruppe.
Ja. Ja, das erinnert mich an eigene Fortbildung auch, wo, also ich achte oder habe bisher immer sehr darauf geachtet, dass meine Ausbildung von verschiedenen Dozenten gehalten wird. Aber es gibt ja durchaus auch ganze Ausbildungen oder eben auch Fortbildungen, die dann mehrtägig, mehrwöchig, mehrblöckig oder wie auch immer sind, die aber nur eine Person hält. Ne? Und gerade am Anfang sagtest du ja auch, man muss ja immer ein bisschen nach der Zielgruppe auch sich ausrichten. Aber es gibt ja auch durchaus Dozenten, mit denen kann man einfach nicht. Ne? Und umgekehrt auch Studenten, mit denen kann man einfach nicht. Das kommt ja immer wieder vor.
Ja.
Und dann finde ich das total schwierig. Dann hat man 5.000 Euro ausgegeben für irgendeine Ausbildung und hängt dann mit dem
da rum. Ne?
Ja, ja. Insofern ist das natürlich fantastisch, da so einen riesigen Pool an verschiedenen Kompetenzen zu haben, wo man sich auch das ein Stück weit rauspicken kann, was einen besonders interessiert und mit wem man besonders gut kann. Ne?
Ja, und nicht nur das, sondern haben wir hier auch bei uns jetzt in diesen Gruppen oder in diesen Klassen, ich habe ja sehr viele Gastdozenten, die auch andere Meinungen als ich im gleichen Feld vertreten übrigens. Mhm. Das ist mir auch immer wichtig. Auch wenn ich nicht deren Meinung bin, respektiere ich die trotzdem und ich mag die auch. Mhm. Und wir können auch ganz locker abends zusammen Abendessen oder ein Glas Wein zusammen trinken. Trotzdem sind wir nicht auf einem fachlichen Nenner. Das macht aber nichts. Ne? Mhm. Gleichzeitig geben wir hier auch durch unsere Möglichkeiten, die wir haben, unseren Schülern immer mal die Möglichkeit, auch mal eine Vorlesung zu halten. Mhm. Das haben wir also immer wieder, dass die dann auch mal ein bisschen Vorlesungspraxis sammeln können, wenn die nicht so viel Übung haben. Und wenn die dann halt mal irgendwo einen Vortrag halten sollen, dass sie dann auch von hier aus dieser geschützten Gruppe mal ein bisschen geübt haben, ohne dass was passiert. Und das ist sowohl live als auch online, haben wir das immer mal wieder, dass wir uns die ranziehen, wenn wir merken, dass das täte denen ganz gut oder wenn jemand fragt, ich muss jetzt hier so einen Vortrag halten, was mache ich jetzt? So, ja, da kommst du mal, hältst mal einen Vortrag hier bei uns, ne? Und dann grillen wir denjenigen ein bisschen, aber dann weiß er auch, ja, aber im positiven Sinne, ne? Also wir zeigen dann schon, wo war die Schwachstelle. Und das ist ja auch gut, dass man da mal ein echtes Feedback kriegt in einem geschützten Raum. Ja, und nicht ins kalte Wasser geschmissen wird, sitzt plötzlich vor 100 Leuten und die grillen einen richtig.
Ja.
Weil es ist ja...
16-Jährigen.
Ja, genau, 15-Jährigen.
Genau. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir so viel über Wissen, über Lernen, über Wissensvermittlung gesprochen. Ich habe einen Sattel-Podcast. Ich kann nicht anders. Ich muss dich noch was über einen Sattel fragen. Ich weiß ja, du bist passionierte Reiterin und Fahrerin. Mhm. Ne? Du reitest aber hauptsächlich gar kein Pferd.
Richtig.
Ja, erzähl doch mal.
Ich muss immer lachen. Es hat ja nicht für ein richtiges Pferd gereicht. Ne? Nein, Spaß beiseite. Wir haben ja insgesamt 4. Und ich fahre. Ich habe 2 Ponys. Die fahre ich, ein- und zweispännig. Und ich habe noch eine Seniorin, die ist mein ehemaliges Streckenpferd gewesen. Jetzt ist sie in Teilzeit aktiv, Rente, weil sie möchte seit neuestem wieder geritten werden. Und mein aktuelles, ich sag mal, Leistungs- und Dauerreittier ist ein Maultier. Also ein halbes Pferd. Und das macht sehr viel Spaß. Und der ist auch topfit. Das ist nicht jedermanns Sache. Die sind ja immer mal wieder sehr modern, so Maultiere. Aber es ist halt kein Pferd. Ne? Das muss man wissen, das muss man auch wollen. Und jeder, der also sich sowas kaufen möchte, weil es so exotisch ist, dem rate ich davon ab. Entweder man wird Maultierreiter oder man wird es nicht. Mhm. Und man muss sich sehr, sehr, sehr intensiv damit befassen, mit dem Maultier und vor allem auch, wie es lernt. Und man muss sich immer darüber im Klaren sein, egal was das für ein Maultier ist, man kauft nichts von der Stange. Ab sofort kauft man alles in Maß gefertigt.
Also auch den Sattel?
Natürlich. Man kriegt kaum Sattel von der Stange. Da muss man sehr viel Glück haben bei einem Muli. Also Muli, Maultier ist das Gleiche. Ne? Oder auch beim Maulesel. Das ist die Mutter der Esel. Aber nichts, man kriegt nichts von der Stange. Es ist es hat ein anderes Skelett, also hat die gleiche Anzahl an Knochen, aber die Biomechanik ist eine völlig andere. Die Schulter bewegt sich ganz anders als beim Pferd. Das Grundgangwerk ist anders, sowohl in der Hinterhand als auch in der Vorderhand. Ja, es geht Schritt, Trab, Galopp und manche töten auch, aber oder haben einen Walk oder was auch immer, einen extra Gang. Aber grundsätzlich hat es einen anderen Rücken, es hat eine andere Körperform, es bewegt sich anders und man braucht, je nachdem, was Muttertier und Vatertier war, auch ein Vorder- und Hinterzeug dauerhaft. Mhm. Ich brauche es nicht, Gott sei Dank. Okay. Mein Maultier ist relativ pferdig, aber ich habe alles in Maß gefertigt. Das beginnt mit dem Sattel. der ich habe zwei maßgefertigte Sättel, eine für die Dressurarbeit, eine für die Strecke. Ich habe selbstverständlich eine maßgefertigte Trense, weil ihr glaubt man nicht, dass man sowas im Laden kaufen kann für so ein Tier. Da hat ja ein ganz anderes Vorderhauptbein, also das Genick, der ganze hinter den Ohrenpartie ist anders als beim Pferd geformt. Da kann man auch nicht einfach was für Pferde kaufen. Also kann schon, ist aber Kacke. Entschuldigung. Dann sind Maultiere manchmal, und meiner vor allem, extrem empfindlich in der Haut. Also die sind, man sagt immer, die werden so robust und so, ja. Von wegen.
War nichts.
Die brauchen einen Regenschutz, weil ähnlich wie beim Esel geht das Wasser direkt durch. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber meiner braucht einen Regenschutz. Also der muss eingedeckt werden. Aber die Decke, eine Pferdedecke passt da nicht unbedingt drauf. Also brauchen wir eine Deckenform tatsächlich, die ich jetzt in Deutschland zum Beispiel noch nie gefunden habe. Ich muss sie in England bestellen. Damit beginnt es. Dann brauchen wir natürlich diesen Sattel. Dann alles an Sattelunterlage muss bei Jungfrauen bei Vollmond handgeklöppelt werden. Nein, wir brauchen Rentier. Alles andere reibt, also auch Lampfer reibt. Okay. Wir brauchen Rentier. Aber das Rentierpad, das muss auch passen auf seinen Rücken. Das heißt, ich muss das machen lassen. Ich kann das nicht einfach kaufen. Und dann brauchen wir ein Blanket. Blanket natürlich Oversize. Klar, weil alles andere reibt. Ja, ein normales Blanket ist nicht groß genug. Dann reibt die Gurtaufhängung. Und so weiter und so fort. So zieht sich das im Endeffekt durch. Das Halfter, das Wanderreithalfter ist natürlich eine Maßanfertigung. Generell ist Lederhalfter für den Stall selbstverständlich, weil man kann sowas ja auch nicht im Laden kaufen, dass das irgendwie auf diesen Kopf passt.
Also für alle Zuhörer, die jetzt gerade gut zugehört haben, es ergibt sich hier gerade eine neue Marktlücke.
Ja.
Der Muli-Shop in Deutschland.
Es gibt natürlich Anbieter, die haben sich drauf schon spezialisiert, aber der Muli-Markt ist sehr klein und ganz häufig merken halt auch die Neubesitzer, dass es dann A, nicht so einfach ist mit dem Maultier und B, einfach sehr aufwendig, ne, auch zeitlich aufwendig. Aber wenn man es erstmal hat, ich muss ehrlich sagen, ich liebe den heiß und innig und der ist wirklich großartig. Ich habe einen Wahnsinns Spaß mit dem. Aber man muss seine Reiterei überdenken, sein Training überdenken. Es ist kein Pferd. Nichts, was mit dem Pferd funktioniert, funktioniert gut mit Muli. Und diese Zeit, das ist einfach besonders. In anderen Ländern, USA, Kanada, wo wir viel mehr Maultiere sehen, sieht man das deutlich pragmatischer als hier in Deutschland. Da kann man auch tatsächlich sehr viel lernen.
Ja, das glaube ich. Ja, klasse. Ja, prima. Unsere Zeit ist fast rum. Bevor ich dich entlasse, bevor wir hier aufhören, würde ich dir noch eine Frage stellen. Stell dir vor, es gibt auf der ganzen Welt ab heute Litfaßsäulen in jedem Stall und du bist die Erste, die einen Spruch darauf schreiben darf. Welcher wäre das?
Weniger füttern, mehr reiten. Tatsächlich. Oder weniger füttern, mehr bewegen. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht wegfüttern und wir bewegen unsere Pferde und unsere Maultiere oder unsere Equiden viel zu wenig. Also in den meisten Fällen viel zu wenig. Es wird immer weniger tatsächlich geritten, gefahren, bewegt, viel zu kurz, viel zu wenig intensiv und unsere Haltungen werden räumlich immer kleiner. Das ist einfach unserer Welt geschuldet und es ist unsere Aufgabe und auch unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Leistungstiere, die wir ja nun mal jetzt seit Hunderten von Jahren so gezüchtet haben, wie sie heute sind, dass sie eben auch auf ihre Kosten kommen. Und rumstehen macht Pferde krank. Und wir sollten überlegen, wo liegt eigentlich die Leistungsgrenze meines Pferdes? Denn meistens ist dann der Reiter der limitierende Faktor. Pferde brauchen das. Pferde möchten das auch, Pferde haben da auch Freude dran. Ja, und wir sollten auch wieder viel mehr Freude an Bewegung haben mit dem Tier.
Da muss ich doch nochmal eine Frage Richtung Wissen stellen. Viele Pferdebesitzer, habe ich das Gefühl, bewegen die Pferde zu wenig, rein auch aus Angst, weil sie das Gefühl haben, von vielen Seiten viel Wissen zu bekommen und viel spricht dann gegen die Bewegung in diesem Moment aus XYZ Gründen oder Bewegung nur in einer bestimmten Kreisbewegung oder Bewegung nur, ich weiß nicht, rückwärts auf dem Kopf oder so.
Genau, also, mit dem Luftwinkel auf 3,5 Grad zum Vollmond.
Genau. Ist das auch ein Problem unserer Zeit, dass wir vielleicht teilweise zu viel meinen zu wissen und davor dann irgendwie ein Stück weit Respekt und Angst haben, in die Praxis zu gehen?
Ja, also das ist auch ein Problem unserer Zeit und ich finde es natürlich toll, dass wir all dieses Wissen auch über biomechanische Zusammenhänge haben und über Tragfähigkeit und so weiter, dass das alles einfach auch in die breite Masse getragen ist. Das ist wirklich, wirklich wertvoll. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir in Schönheit sterben. und dass man Angst hat vor frisch vorwärts und dass man glaubt, dass wenn man sein Pferd oder mit seinem Pferd durch den Wald reitet, dass es dann direkt kaputt geht. Und ich habe in der Praxis auch schon so Leute gesehen, die glauben, dass wenn man eine Stunde ausreiten war, dass danach das Pferd zweimal Physiotherapie braucht. Ohne Witz, ich habe solche Leute getroffen. Und das ist natürlich Nonsens. Man reitet sein Pferd nicht kaputt, wenn man es vernünftig angehen lässt. Natürlich, ne, was da nicht heißt, dass man kopflos durch den Wald preschen soll, aber diese Angst vor dem Vorwärts, diese Angst vor dem frischen Tempo mal und auch mal diese Angst vor dem Kontrollverlust, das ist auch etwas, was wir sehen, wo dann eben auch gezielt eher in so Kunstformen reingearbeitet wird, weil eigentlich unterliegend ist Angst vor dem Kontrollverlust, vor dem frischen Vorwärts. Mhm. Und das ist etwas, ich kann das nachvollziehen, und verstehe das auch, und trotzdem ist es ein Problem unserer Zeit geworden und wird natürlich auch befeuert mal wieder von irgendwelchen Leuten, die natürlich auch da wieder ein Verkaufsinteresse haben. Ja? Auch das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch da haben wir, nicht nur im Ernährungsbereich, sondern auch da haben wir Menschen mit Verkaufsinteresse, und wenn ich die Leute natürlich ängstlich halte, anstatt sie wachsen zu lassen und mutig zu machen und ihnen die Möglichkeiten, die Tools an die Hand geben, dass sie eben auch mal mit schwierigen Situationen umgehen lernen und sagen, oder auch im Satz mal zu sagen, ich steige dann halt mal ab, wenn es nicht anders geht. Ja? Und ich bin ganz ehrlich, und ich bin auch jemand, es gibt so, wenn mein Popometer sagt, du steigst ab jetzt, dann steige ich auch ab. Ja? Und das und dann kann man darüber reflektieren und gucken, was ist denn jetzt hier schiefgegangen. Und das setzt natürlich voraus, dass ich eine vernünftige Ausbildung am Boden mit dem Pferd habe. Ne? Aber das sind einfach Sachen, wo wir auch als Reiter schon mal gelernt haben, dass man nicht absteigen darf und irgend so Nonsens.
So.
Ja? Also, weil dann, ne, wie auch immer, wird das Pferd gewinnen, bla bla bla. Das hab ich auch noch gelernt als Kind. Ja, das ist Nonsens. Einfach mal absteigen, wenn es gar nicht anders geht. Und dann aber auch sich selber was trauen und dem Pferd was zutrauen. Ein Pferd hat Allradantrieb, ja, 4 Hufe und runter. Und wenn das Equipment passt und ich einen vernünftigen Sattel habe, der auch für solche Sachen gemacht ist, dann ja auch einfach mal was zutrauen. Und ich meine, das Leben, also man wächst am besten an schlechten Entscheidungen, so, wenn man schlechte Entscheidungen getroffen hat, aber dann auch mal gnädig mit sich selbst sein, zu sagen, oh, das war echt eine Scheißidee. Ich bin gut und heile rausgekommen, habe ich was draus gelernt, ja. Nächstes Mal mache ich es nicht mehr, nächstes Mal mache ich es anders.
Mhm.
Ja? Also dieses, und da eben auch gnädig mit sich selbst zu sein, Fehler zuzulassen, Spaß zu haben mal mit dem Tier, auch das Tier Spaß haben zu lassen, auch mal zu fragen, Pferd oder Maultier, was macht dir denn am meisten Spaß? Das ist bei allen meinen Pferden das Erste, was ich frage. Worauf hast du am richtig, richtig Bock? Und das ist auch der zentrale Dreh- und Angelpunkt unserer Aktivitäten.
Super. Und ich glaube, das kann man auch sehr vieles im Leben anwenden.
Definitiv.
Conny, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Es war ein ganz toller Austausch. Und für alle Zuhörer, die jetzt so richtig Lust haben, sich wissenschaftlich fundiert weiterzubilden zum Thema Futter, zum Thema Sattel oder auch zu anderen pferdewissenschaftlichen Themen, verlinke ich in den Shownotes die Angebotsseiten von Conny, von mir. Und wenn ihr Fragen habt zum Podcast, könnt ihr uns natürlich auch direkt schreiben oder am besten die Kommentarfunktion nutzen und hier eure Kommentare drunter setzen. Ich wünsche euch viel Freude im Sattel und am Sattel. Danke, Conny.
Tschüss.
Tschüss.